From the conference center at
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 177. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor.
Diese
Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Gordon
B. Hinckley, der Präsident der Kirche, leitet diese Versammlung.
We welcome you this morning.
Wir heißen Sie heute Morgen zur vierten allgemeinen Versammlung der 177. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage willkommen. Wir begrüßen auch diejenigen, die diese Versammlung über das Radio, das Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Wir danken den Eigentümern und dem Betriebspersonal der Einrichtungen, die diese Konferenz übertragen. Wir begrüßen heute Morgen auch die Vertreter der Schulen und Hochschulen sowie Vertreter aus dem politischen und öffentlichen Leben. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Craig Jessup und Mac Wilberg mit Richard Elliott und Clay Christiansen an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung eröffnet mit dem Lied Frohlockt, der Herr regiert und singt nun The Lord, my pasture will prepare. Danach spricht Elder Robert K. Dellenbach von den 70ern das Anfangsgebet. Ihm folgt der Chor mit dem Lied Ich bin ein Kind von Gott. Präsident James E. Faust, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, ist der erste Sprecher in dieser Versammlung. Danach werden Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel und Elder Neil L. Anderson von der Präsidentschaft der 70er zu uns sprechen. Anschließend Schwester Vicky F. Matsumori, zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung.
Thank you.
Our beloved,
unser geliebter himmlischer Vater, mit dankbarem Herzen kommen wir heute vor dich in dieser Osterzeit, um dir zu danken für dich, für deinen Sohn, für das unendliche und ewige Opfer unseres Erretters Jesus Christus. Vater, wir flehen um deinen Segen während dieser Konferenz für all diejenigen, die auf welche Weise auch immer mitwirken. Wir beten vor allem für unseren geliebten Propheten Gordon B. Hinckley und für seine Ratgeber Präsident Thomas S. Monson und Präsident James E. Faust. Wir lieben diese Brüder sehr und all unsere Propheten, Seher und Offenbarer. Wir flehen dich an, Vater, zugunsten unserer Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, die im Militärdienst stehen. Segne sie, beschütze sie. Mögen ihren Bemühungen, Frieden zu bringen, Erfolg beschieden sein. Segne auch unsere Missionarsehepaare, unsere Missionspräsidenten, ihre Frauen, unsere Tempelpräsidentschaften. Wir sind dankbar für diejenigen, die dienen, ganz gleich wo. Und wir flehen auch deinen Segen während dieses Tages, während dieser Konferenz. Und das tun wir demütig und im Namen Jesu Christi. Amen.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern und Freunde, ich stehe demütig und gebeterfüllt vor Ihnen. Ich möchte heute über die heilende Kraft der Vergebung sprechen. In den herrlichen Hügeln von Pennsylvania lebt eine strenggläubige Gruppe von Christen, die ein einfaches Leben ohne Autos, Elektrizität und moderne Maschinen führen. Sie arbeiten hart und leben still und friedlich abseits von der Welt. Die meisten ihrer Lebensmittel stammen von ihren eigenen Bauernhöfen. Die Frauen nähen, stricken und weben ihre Kleidung, die sittsam und schlicht ist. Sie sind bekannt als die Amish People. Ein 32-jähriger Fahrer eines Milchtransporters lebte mit seiner Familie in einem ihrer Orte, Nickel Mines. Er war kein Amish, doch seine Sammelroute führte ihn zu vielen Milchbauernhöfen der Amish und er wurde dort bekannt als der stille Milchmann. Letztes Jahr im Oktober verlor er plötzlich allen Sinn und Verstand. Sein gequälter Geist gab Gott die Schuld am Tod seines ersten Kindes und an einigen nicht bestätigten Erinnerungen. Er stürmte ohne jeden Anlass in die Schule der Amish, schickte die Buben und die Erwachsenen hinaus und fesselte die 10 Mädchen. Er schoss auf die Mädchen, tötete 5 und verwundete 5. Dann nahm er sich selbst das Leben. Diese schockierende Gewalt verursachte großen seelischen Schmerz unter den Amish, aber keinen Zorn. Sie war verletzt, aber hasst nicht. Ihre Vergebung kam sofort. Gemeinsam begannen sie, sich um die leidende Familie des Milchmanns zu kümmern. Als die Familie des Milchmanns am Tag nach der Schießerei in seinem Haus versammelt war, kam ein Amish-Nachbar hinüber, umarmte den Nachbar des Totenschützen und sagte: Wir werden euch vergeben. Führende Amish besuchten die Frau und die Kinder des Milchmanns, um ihr Mitgefühl, ihre Vergebungsbereitschaft, Hilfsbereitschaft und ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen. Etwa die Hälfte der Trauernden bei der Bestattung des Milchmanns waren Amish. Ebenso luden die Amish die Familie des Milchmanns zu den Trauerfeiern für die Mädchen ein, die umgebracht worden waren. Ein bemerkenswerter Friede kam über die Amish, als ihr Glaube sie in dieser Krise stützte. Ein Einheimischer fasste mit sehr treffenden Worten die Nachwirkung dieser Tragödie zusammen, als er sagte: Wir haben alle dieselbe Sprache gesprochen, nicht nur Englisch, sondern auch eine Sprache der Fürsorge, eine Sprache der Gemeinschaft und eine Sprache des Dienens. Und ja, eine Sprache der Vergebung. Es war erstaunlich, wie sie ihren ganzen Glauben an die Lehren des Herrn in der Bergpredigt wirken ließen. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Die Familie des Milchmanns, der die 5 Mädchen umgebracht hatte, veröffentlichte folgende Erklärung. An unsere Amish-Freunde und Nachbarn und die örtliche Gemeinde. Unsere Familie möchte, dass Sie alle wissen, dass wir von der Vergebungsbereitschaft, der Gnade und Barmherzigkeit, die Sie uns gezeigt haben, überwältigt sind. Ihre Liebe für unsere Familie hat dazu beigetragen, dass wir die Heilung finden konnten, die wir so verzweifelt nötigt hatten. Die Gebete, Blumenkarten und Geschenke, die wir von Ihnen erhalten haben, haben unser Herz auf eine Weise berührt, die nicht in Worten ausgedrückt werden kann. Ihr Mitgefühl ist über unsere Familie, unseren Lebensbereich hinausgegangen und hat unsere Welt verändert. Dafür danken wir Ihnen aufrichtig. Wir möchten, dass Sie wissen, dass die Geschehnisse um diese Sache uns das Herz zerrissen haben. Wir empfinden großen Kummer für all unsere ämischen Nachbarn, die uns lieb waren und weiterhin lieb sind. Wir wissen, dass vor allem den Familien, die geliebte Menschen verloren haben, viele schwere Stunden und Tage liegen. Und daher werden wir weiterhin unsere Hoffnung und unser Vertrauen in den Gott allen Trostes setzen, während wir uns alle bemühen, unsere Leben wieder aufzubauen. Wie konnte die gesamte Gruppe der Amish auf solche Weise ihre Vergebung zum Ausdruck bringen? Es war möglich durch ihren Glauben an Gott und ihr Vertrauen in sein Wort, beides Teil ihres innersten Wesens. Sie sehen sich als Jünger Christi und wollen seinem Beispiel folgen. Viele Menschen, die von dieser Tragödie hörten, schickten den Amish Geld für die medizinische Versorgung der 5 verletzten Mädchen und die Bestattungskosten der 5, die umgebracht worden waren. Die Amish demonstrierten auch hier, dass sie wahre Jünger sind, denn sie beschlossen, einen Teil des Geldes der Witwe des Milchmanns und ihren 3 Kindern zu geben, auch da auch sie Opfer dieser schrecklichen Tragödie waren. Vergebung geschieht nicht immer so unverzüglich, wie es bei den Amish geschah. Wenn unschuldige Kinder missbraucht und getötet werden, hat bei den meisten von uns der erste Gedanke nichts mit Vergebung zu tun. Unsere natürliche Reaktion ist Zorn. Wir fühlen uns möglicherweise sogar gerechtfertigt in dem Wunsch, uns an dem zu rächen, der uns oder unsere Familie Verletzung zufügt. Dr. Sidney Simon, eine anerkannte Autorität auf dem Gebiet Wertevermittlung, hat eine hervorragende Definition für Vergebung gegeben, wie sie in zwischenmenschlichen Beziehungen stattfindet. Vergebung setzt die Energie frei und nutzt sie besser, die vorher damit aufgebraucht wurde, dass Groll und Verbitterung gehegt und offene Wunden gepflegt wurden. Sie lässt die Stärken wieder hervorkommen, die wir schon immer hatten, und lässt uns unsere grenzenlose Fähigkeit wiederfinden, andere Menschen und uns selbst zu verstehen und anzunehmen. Die meisten von uns benötigen Zeit, um Schmerz und Verlust zu verarbeiten. Wir können alle möglichen Gründe dafür finden, die Vergebung hinauszuschieben. Einer dieser Gründe ist, darauf zu warten, dass der Übeltäter umkehrt, ehe wir ihm vergeben. So ein Aufschub verhindert jedoch, dass wir Frieden und Glück empfinden können. Die Torheit, lange zurückliegende Verletzungen immer wieder hervorzubringen, macht uns nicht glücklich. Es gibt Menschen, die ihr Leben lang Groll hegen, ohne zu erkennen, dass mutig dem zu vergeben, der uns Unrecht getan hat, heilsam und therapeutisch wäre. Vergeben ist leichter, wenn wir wie die Amish Glauben an Gott haben und auf sein Wort vertrauen. Ein derartiger Glaube ermöglicht es Menschen, dem Schlimmsten der Menschheit zu widerstehen. Er ermöglicht Menschen auch, über sich selbst hinauszusehen. Und was noch wichtiger ist, er hilft ihnen zu vergeben. Wir alle erleiden Verletzungen durch Ereignisse, die scheinbar ohne Sinn und Zweck sind. Wir können sie weder verstehen noch erklären. Wir werden möglicherweise nie erfahren, warum manches in diesem Leben geschieht. Der Grund für einiges, was wir erleiden, ist nur dem Herrn bekannt. Aber da es geschieht, muss es ertragen werden. Präsident Howard W. Hunter hat gesagt, Gott weiß und sieht, was wir nicht wissen und nicht sehen. Präsident Brigham Young äußerte die tiefe Erkenntnis, dass zumindest einiges von dem, was wir erleiden, einen Zweck hat. Er sagte, jegliches Unheil, das über ein sterbliches Wesen hereinbrechen kann, werden einige wenige erleiden, um darauf vorbereitet zu werden, sich der Gegenwart des Herrn zu erfreuen. Jede Prüfung und Erfahrung, die ihr durchlebt habt, ist für eure Errettung notwendig. Wenn wir in unserem Herzen Vergebung für diejenigen finden, die uns Schmerz und Verletzung zugefügt haben, gelangen wir auf eine höhere Ebene, die unsere Selbstachtung und unser Wohlbefinden angeht. Einige aktuelle Studien zeigen, dass Menschen, denen beigebracht wird, zu vergeben, weniger zornig, weniger niedergeschlagen, weniger ängstlich, weniger gestresst und dafür hoffnungsvoller sind. Was zu größerem körperlichen Wohlbefinden führt. Eine andere dieser Studien führt zu dem Schluss, dass Vergebung ein befreiendes Geschenk ist, das Menschen sich selbst machen können. In der heutigen Zeit ermahnt uns der Herr: Ihr sollt einander vergeben, und macht es dann mit diesen Worten zu einer Notwendigkeit: Ich, der Herr, vergebe, wem ich vergeben will, aber von euch wird verlangt, dass ihr allen Menschen vergebt. Eine Schwester, die eine schmerzvolle Scheidung hinter sich gebracht hatte, erhielt einen guten Rat von ihrem Bischof. Halten Sie einen Platz in Ihrem Herzen frei für die Vergebung, und wenn sie dann kommt, heißen Sie sie willkommen. Bei den Amish gab es diesen Platz bereits, da Vergebung ein tief empfundener Bestandteil ihrer Religion ist. Ihre beispielhafte Vergebungsbereitschaft ist ein erhabener Ausdruck christlicher Liebe. Hier in Salt Lake City kam 1985 Bischof Stephen Christensen ohne eigenes Verschulden brutal und sinnlos durch eine Bombe um, mit der man es auf ihn abgesehen hatte. Er war der Sohn von Mac und Joan Christensen, der Ehemann von Terry und der Vater von 4 Kindern. Mit dem Einverständnis seiner Eltern erzähle ich, was sie aus dieser Erfahrung gelernt haben. Nach dieser schrecklichen Tat folgten die Medien den Angehörigen der Familie Christensen unbarmherzig überall hin. Einmal ärgerte das ständige Eindringen der Medien einen Angehörigen so sehr, dass Stevens Vater, Mac, ihn zurückhalten musste. Mac dachte daraufhin:
This thing will destroy my family.
Diese Sache wird meine Familie zerstören, wenn wir nicht vergeben. Feindseligkeit und Hass werden nie zu einem Ende kommen, wenn wir Herz und Sinn nicht davon befreien können. Heilung und Friede zogen ein, als die Familie ihr Herz vom Zorn reinigte und in der Lage war, dem Mann, der ihrem Sohn das Leben genommen hatte, zu vergeben. Vor kurzem ereigneten sich 2 andere Tragödien hier in Utah, in denen sich Glaube und die heilende Kraft der Vergebung zeigten. Gary Saran, dessen Frau und 2 Kinder am Heiligabend umkamen, als ein Lastwagen in ihr Fahrzeug fuhr, brachte sofort seine Vergebungsbereitschaft und Sorge um den vermutlich betrunkenen Fahrer zum Ausdruck. Im vergangenen Februar, als ein Auto auf das Fahrzeug von Bischof Christopher Williams prallte, musste er eine Entscheidung treffen, und diese lautete, dem Fahrer, der den Unfall verursacht hatte, bedingungslos zu vergeben, damit der Heilungsprozess ungehindert verlaufen konnte. Was können wir aus all diesen Ereignissen lernen? Wir müssen Gefühle des Zorns erkennen und anerkennen. Dafür ist Demut notwendig. Aber wenn wir auf die Knie gehen und den himmlischen Vater um Vergebungsbereitschaft bitten, wird er uns helfen. Der Herr verlangt von uns zu unserem eigenen Nutzen, dass wir allen Menschen vergeben, weil Hass das geistige Wachstum hemmt. Nur wenn wir uns von Hass und Bitterkeit befreien, kann der Herr unserem Herzen Trost schenken, so wie er es für die Gemeinschaft der Amish, der Familie Christensen, der Familie Zeran und der Familie Williams tat. Natürlich muss die Gesellschaft von hartgesottenen Verbrechern geschützt werden, denn Barmherzigkeit darf die Gerechtigkeit nicht berauben. Bischof Williams hat dieses Konzept sehr gut in Worte gefasst, als er sagte: Vergebung ist die Quelle der Kraft, aber sie befreit uns nicht von den Folgen. Wenn Tragödien stattfinden, dürfen wir nicht darauf reagieren, indem wir persönliche Rache anstreben, sondern müssen stattdessen der Gerechtigkeit ihren Lauf lassen und dann loslassen. Es ist nicht einfach loszulassen und unser Herz von schwerendem Groll zu befreien. Der Erretter bietet uns allen durch sein Sühnopfer einen kostbaren Frieden. Doch dieser kann nur einziehen, wenn wir willens sind, negative Gefühle wie Zorn, Verachtung oder Rachsucht abzulegen. Allen von uns, die denen vergeben, die sich ihnen gegenüber verfehlt haben, auch denen, die schwerwiegende Vergehen begangen haben, bringt das Sühnopfer ein gewisses Maß an Frieden und Trost. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir vergeben müssen, damit uns vergeben wird. In einem meiner liebsten Kirchenlieder heißt es, O vergib, so wie auch dir vergeben wird von mir. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen und ganzer Seele an die heilende Kraft, die wir erlangen können, wenn wir dem Rat des Erretters folgen, dass ihr allen Menschen vergebt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
I have felt impressed to speak about divorce.
Ich fühlte mich gedrängt, über Scheidung zu sprechen. Das ist ein heikles Thema, denn es ruft bei Menschen, die auf die eine oder andere Weise davon betroffen sind, starke Gefühlsregungen hervor. Manche betrachten sich selbst oder diejenigen, die ihnen nahe sehen, stehen als Scheidungsopfer. Andere wiederum meinen, sie seien Nutznießer. Manche sehen in der Scheidung einen Beweis für ein Versagen. Andere halten sie für einen unerlässlichen Fluchtweg aus der Ehe. So oder so sind die meisten Familien in der Kirche von Scheidung betroffen. Welche Ansicht Sie auch vertreten mögen, hören Sie bitte gut zu, wenn ich jetzt in aller Klarheit darstellen möchte, wie sich eine Scheidung auf die ewigen Familienbeziehungen auswirkt, die wir nach dem Evangeliumsplan ja anstreben. Ich spreche aus Sorge, aber auch mit Hoffnung. Wir leben in einer Welt, in der das Konzept Ehe an sich gefährdet und Scheidung allgemein üblich ist. Die Auffassung, die Gesellschaft müsse großes Interesse daran haben, die Ehe zum Wohl der Allgemeinheit wie dem der Ehepartner und Kinder zu bewahren, hat bei vielen der Vorstellung Platz gemacht, die Ehe sei lediglich eine persönliche Beziehung, auf die sich zwei Erwachsene geeinigt haben und die sie jederzeit beenden können. Länder, die noch kein Scheidungsgesetz hatten, haben nun eines und die meisten Länder, in denen Scheidung erlaubt ist, haben sie weiter erleichtert. Leider machen die derzeitigen Gesetze, nach denen eine Scheidung ohne Schuldnachweis möglich ist, die Auflösung einer Ehe mit einem unliebsamen Partner einfacher als die eines Arbeitsvertrages mit einem unliebsamen Angestellten. Ja, manche nennen die erste Ehe gar eine Einsteigerehe, so wie man sich zunächst eine kleine Wohnung nimmt, ehe man in eine größere zieht. Es wird immer weniger davon ausgegangen, dass die Ehe von Dauer und wertvoll ist, und das hat weitreichende Konsequenzen. Durch die Scheidung ihrer Eltern oder die populäre Ansicht, die Ehe sei eine Fessel und hindere einen daran, sich selbst zu verwirklichen, werden so manche jungen Menschen dazu verleitet, die Ehe zu meiden. Viele heiraten, ohne fest entschlossen zu sein, und sind darauf eingestellt, beim ersten großen Problem davonzulaufen. Im Gegensatz dazu haben neuzeitliche Propheten vor der Ansicht gewarnt, die Ehe sei ein bloßer Vertrag, den man aus Vergnügen eingeht und den man bei der ersten Schwierigkeit einfach auflöst. Dies sei ein Übel, das schweren Schuldspruch verdient, besonders dann, wenn Kinder darunter leiden müssen. In früheren Zeiten und nach den Stammesgesetzen auch heute noch in einigen Ländern, wo wir Mitglieder haben, konnte der Mann sich aus jedem noch so banalen Grund von seiner Frau scheiden lassen. Eine derart ungerechte Unterdrückung der Frau weist der Erretter zurück. Er hat verkündet, weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Ich sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. In der Art Ehe, die für die Ehehöhung erforderlich ist, die ewig Bestand hat und göttliche Züge trägt, kommt Scheidung nicht in Frage. Im Tempel des Herrn wird ein Paar für alle Ewigkeit getraut. Aber so manche Ehe entwickelt sich nicht auf dieses Ideal hin. Weil wir so hartherzig sind, verlangt der Herr derzeit nicht von uns, in letzter Konsequenz nach dem zelestialen Maßstab zu leben. Er erlaubt Geschiedenen, erneut zu heiraten, ohne dass sie dann mit dem Makel der Unsittlichkeit behaftet sind, wie es das höhere Gesetz festlegt. Solange ein geschiedenes Mitglied keine schwerwiegende Übertretung begangen hat, kann es einen Tempelschein bekommen und unterliegt dabei denselben Würdigkeitsmaßstäben wie jedes andere Mitglied. Viele gute Mitglieder der Kirche haben eine Scheidung hinter sich. Ich wende mich zuerst an Sie. Uns ist bewusst, dass viele von Ihnen unschuldige Opfer sind. Mitglieder, deren ehemalige Partner fortgesetzt heilige Bündnisse verraten haben oder die sich ihren ehelichen Pflichten über einen längeren Zeitraum hinweg entzogen oder sie von sich gewiesen haben. Mitglieder, denen so zugesetzt worden ist, wissen aus erster Hand, dass es noch Schlimmeres gibt als Scheidung. Wenn alles Leben aus einer Ehe gewichen ist und es keine Hoffnung auf Neubelebung gibt, muss es einen Weg geben, sie zu beenden. Beispiele dafür habe ich auf den Philippinen gesehen. 2 Tage nach der Eheschließung im Tempel verließ ein Mann seine junge Frau und ließ über 10 Jahre lang nichts mehr von sich hören. Eine verheiratete Frau machte sich aus dem Staub und ließ sich in einem anderen Land scheiden. Ihr zurückgelassener Mann aber gilt nach philippinischem Recht immer noch als verheiratet. Da Scheidung nicht vorgesehen ist in diesem Land, haben diese unverschuldet Verlassenen keine Möglichkeit, wieder ledig zu werden und von vorn anzufangen. Wir wissen, dass so mancher mit Bedauern auf seine Scheidung zurückblickt, weil er sich einen Teil oder gar den Großteil der Schuld an der Trennung zuschreibt. Jeder, der eine Scheidung hinter sich hat, weiß, wie schmerzhaft das ist und braucht die heilende Macht des Sühnopfers und die Hoffnung, die es verleiht. Diese heilende Macht und diese Hoffnung stehen ihm und auch seinen Kindern offen. Nun wende ich mich an die verheirateten Mitglieder, insbesondere an jene, die eine Scheidung in Betracht ziehen. Ich bitte Sie und jeden, der Sie berät, inständig der Realität ins Auge zu sehen. Die Lösung für die meisten Eheprobleme heißt nicht Scheidung, sondern Umkehr. Oft liegt die Ursache nicht darin, dass man nicht zusammenpasst, sondern in der Selbstsucht. Der erste Schritt ist nicht, sich zu trennen, sondern sich zu ändern. Die Scheidung ist kein Allheilmittel. Oft verursacht sie lang anhaltenden Kummer. Eine breit angelegte internationale Studie darüber, wie zufrieden ein Mensch vor und nach wichtigen Ereignissen im Leben ist, hat ergeben, dass der Durchschnitt den normalen Grad seiner Zufriedenheit weit eher nach dem Tod seines Partners wieder erreicht, als nach einer Scheidung. Oft stellen Paare, die sich von der Scheidung eine Lösung ihrer Konflikte hoffen, fest, dass sie sich nur noch verschärfen, weil die Komplikationen, die eine Scheidung mit sich bringt, insbesondere dann, wenn Kinder da sind, neue Konflikte erzeugen. Denken Sie zuerst an die Kinder. Weil bei einer Scheidung die Interessen der Kinder von den Interessen der Eltern abgekoppelt werden, sind die Kinder die ersten Opfer. Familienforschern zufolge liegt die wichtigste Ursache für das gegenwärtig nachlassende Wohlbefinden von Kindern in der allgegenwärtigen Schwächung der Ehe. Wenn die Familie nicht gefestigt ist, kümmern sich die Eltern weniger um ihre Kinder. Es ist bekannt, dass Kinder, die nach der Scheidung mit nur einem Elternteil aufwachsen, viel eher zu Drogen oder Alkoholmissbrauch, sexueller Freizügigkeit und schlechten Leistungen in der Schule neigen und sich viel eher auf die eine oder andere Weise schikanieren lassen. Ein Paar mit ernsten Eheproblemen sollte sich an seinen Bischof wenden. Als vom Herrn eingesetzter Richter wird er Rat erteilen oder vielleicht sogar disziplinarisch eingreifen, um eine Heilung herbeizuführen. Der Bischof rät einem Mitglied nicht zur Scheidung, aber er kann ihm helfen, mit den Folgen seiner Entscheidungen zurechtzukommen. Nach dem Gesetz des Herrn ist die Ehe wie ein Menschenleben, etwas Kostbares und Lebendiges. Wenn unser Körper krank ist, bemühen wir uns um Heilung. Wir geben nicht auf. Solange das Leben noch Aussicht hat, suchen wir Heilung immer und immer wieder. Dasselbe sollte auch für unsere Ehe gelten. Und wenn wir den Herrn suchen, wird er uns helfen und uns heilen. Eheleute in der Kirche sollten alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihre Ehe zu erhalten. Sie sollten beherzigen, was in der Botschaft der ersten Präsidentschaft in der Aprilausgabe 2007 des Liahonas darüber gesagt wird, wie man seine Ehe bereichern kann. Damit es nicht zu sogenannten unüberwindbaren Gegensätzen kommt, sollten sie einander die besten Freunde sein, freundlich und rücksichtsvoll auf die Bedürfnisse des anderen eingehen und immer bestrebt sein, einander glücklich zu machen. Was die Finanzen der Familie betrifft, so sollten sie ihre Wünsche nach materiellen Gütern miteinander abstimmen. Natürlich kann es Zeiten geben, in denen ein Ehepartner nachlässig wird und der andere verletzt und gekränkt wird. Wenn das geschieht, muss derjenige, dem Unrecht getan wurde, die momentan Enttäuschung dem Guten, was war, und den besseren Aussichten für die Zukunft gegenüberstellen. Horten Sie vergangenes Unrecht nicht und kauen Sie es nicht immer wieder durch. In einer Ehe wirkt zunehmende Verbitterung zerstörerisch. Vergeben ist göttlich. Bitten Sie darum, dass der Geist des Herrn Sie leiten möge, Unrecht zu vergeben, Fehler zu überwinden und die Beziehung zu stärken. And to strengthen relationships. If you are already descending into the low state, Sie bereits auf dem Weg dahin sind, dass Ihre Ehe nur noch auf dem Papier besteht, reichen Sie einander bitte die Hand, knien Sie sich gemeinsam hin und flehen Sie im Gebet um Hilfe und die heilende Macht des Sühnopfers. Ihr demütiges, vereinten Bitten wird Sie dem Herrn einander näher bringen und Ihnen helfen, den dornigen Weg zu gehen, der wieder zu ehelicher Harmonie führt. Machen Sie sich einmal Gedanken darüber, was ein weiser Bischof mit großer Erfahrung in der Beratung von Mitgliedern mit Eheproblemen beobachtet hat. Über diejenigen, die sich letzten Endes doch scheiden lassen, sagt er, Zitat, durchgängig sagten alle, ob sie als Ehepaar oder allein kamen, Scheidung sei nicht gut, aber sie bestanden darauf, dass es in ihrer Situation anders sei. Durchgängig konzentrierten sie sich darauf, was der Ehepartner falsch machte und machten kaum ihr eigenes Verhalten verantwortlich. Man redete kaum noch miteinander. Durchgängig war der Blick nach hinten gerichtet und es fehlte an Bereitschaft, die Last der Vergangenheit abzuschütteln und nach vorn zu schauen. Manchmal war eine echte Sünde im Spiel, aber häufiger hieß es, man sei einfach nicht mehr ineinander verliebt. Es fielen Worte wie, er genügt mir nicht mehr oder sie ist nicht mehr wie früher. Alle waren besorgt, wie es sich auf die Kinder auswirken würde, doch letztlich hieß es immer, für die Kinder ist es schlimmer, wenn wir zusammenbleiben und ständig streiten. Zitat Ende. Im Gegensatz dazu gingen die Ehen derer, die den Rat dieses Bischofs beherzigten und zusammenblieben, aus den Schwierigkeiten gestärkt hervor. Diese Chance eröffnete sich dadurch, dass sich beide Seiten einander versprachen, die Gebote zu halten, regelmäßig weiter in die Kirche zu gehen, die Heiligen Schriften zu lesen, zu beten und an ihren Schwächen zu arbeiten. Sie erkannten, welchen Stellenwert das Sühnopfer für den Ehepartner für sie selbst hat und was es bewirkt, und unternahmen geduldig einen Versuch nach dem anderen. Als die von ihm beratenden Paare sich daran hielten, Umkehr zu üben und an der Rettung ihrer Ehe zu arbeiten, wurde die Heilung, wie der Bischof berichtete, in 100% der Fälle erreicht. Selbst wenn jemand meint, seinen Ehepartner treffe alle Schuld, darf er nicht übereilt handeln. Einer Studie zufolge gibt es, Zitat, keinen Beweis, dass eine Scheidung oder Trennung einen erwachsenen Menschen im Normalfall glücklicher macht, als wenn er weiter in einer unglücklichen Ehe lebt. 2 von 3 unglücklich Verheirateten, die sich dennoch nicht scheiden ließen, gaben 5 Jahre später an, sie seien glücklich verheiratet. Zitat Ende. Eine Frau, die viele Jahre lang in einer unerträglichen Ehe durchhielt, bis die Kinder groß waren, erklärte, in unserer Ehe gab es 3 Beteiligte, meinen Mann, mich und den Herrn. Ich sagte mir, solange 2 von uns durchhalten, kann sie Bestand haben. Die Macht der Hoffnung, die in diesen Beispielen zum Ausdruck kommt, wird manchmal durch Umkehr und persönliche Wandlung belohnt, manchmal jedoch nicht. Jede Situation ist anders. Wir können die Entscheidungen anderer nicht bestimmen und sind auch nicht für sie verantwortlich, selbst wenn sie noch so schmerzlich für uns sind. Ich bin sicher, dass der Herr jeden Verheirateten liebt und segnet, der sich voller Liebe bemüht, einem Ehepartner zu helfen, der mit so schwerwiegenden Problemen wie Pornografie oder anderem Suchtverhalten oder mit den langfristigen Folgen von Missbrauch und Misshandlung in der Kindheit ringt. Wie auch immer es ausgehen mag, und wie schwer das, was Sie erleben, auch ist, Ihnen gilt die Verheißung, dass Ihnen die Segnungen ewiger Familienbeziehungen nicht verweigert werden, wenn Sie den Herrn lieben, seine Gebote halten und einfach Ihr Bestes geben. Als Jakob in seiner Kindheit aufgrund des Verhaltens anderer Familienangehöriger Bedrängnisse und viel Kummer erdulden musste, versicherte ihm sein Vater Leh, du kennst die Größe Gottes, und er wird dir deine Bedrängnisse zum Gewinn weihen. Ähnlich sichert uns der Apostel Paulus zu, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Zum Schluss wende ich mich noch kurz an diejenigen, die über eine Heirat nachdenken. Die beste Möglichkeit, eine Scheidung von einem Ehepartner, der ihnen untreu ist, sie misshandelt oder nicht unterstützt, vorzubeugen, ist, so jemanden nicht zu heiraten. Wer gut verheiratet sein will, muss sich gut erkundigen. Eine Beziehung, die durch gemeinsames Herumhängen oder den Austausch im Internet zustande kommt, bietet keine gute Basis für eine Ehe. Man sollte sich verabreden und dann sorgsam, wohlüberlegt und ernsthaft umeinander werben. Man sollte viele Gelegenheiten nutzen, zu beachten, wie der potenzielle Ehepartner sich in den verschiedensten Situationen verhält. Wer verlobt ist, sollte über die Familie, in der er bald einheiraten wird, so viel in Erfahrung bringen, wie er nur kann. Bei alledem muss uns klar sein, dass man zu einer guten Ehe weder den vollkommenen Mann noch die vollkommene Frau braucht. Man braucht lediglich einen Mann und eine Frau, die fest entschlossen sind, gemeinsam nach Vollkommenheit zu streben. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt, wer sich mit dem Gedanken trägt, zu heiraten, muss sich klar machen, dass man für die glückliche Ehe, die man sich erhofft, viele Opfer bringen, vieles mit dem Partner teilen und sogar auf einige persönliche Freiheiten verzichten muss. Zur Ehe gehört auch, dass man lange und viel sparen muss. Zur Ehe gehört, dass man Kinder bekommt, die finanzielle Belastungen mit sich bringen, viel Zeit und Fürsorge erfordern und viele Sorgen bereiten. Andererseits erfährt man in der Ehe aber auch die denkbar schönsten und erhabensten Gefühle überhaupt. Aus eigener Erfahrung bezeuge ich, wie erfüllend und schön ein Ehe- und Familienleben ist, das, wie die Proklamation zur Familie es beschreibt, auf der feierlichen Verantwortung von Mann und Frau, einander und ihre Kinder zu lieben und zu umsorgen und auf den Lehren des Herrn Jesus Christus beruht. Von ihm als unserem Erretter lege ich Zeugnis ab und bete in seinem Namen für jeden, der nach den erlesenen Segnungen einer ewigen Familie trachtet. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich habe heute eine Aussage Präsident Hinckleys von der Frühjahrsgeneralkonferenz 1973 als Thema gewählt. Ich war gerade von meiner Mission zurückgekehrt. Es schien so viel vor mir zu liegen. Würde ich fähig sein, mein Leben lang stets die richtigen Entscheidungen zu treffen? Dann erzählte Elder Gordon B. Hinckley, dass er einen jungen Marineoffizier aus Asien kennengelernt hatte. Der Offizier war kein Christ gewesen, hatte aber während seiner Ausbildung in den Vereinigten Staaten die Kirche kennengelernt und sich taufen lassen. Präsident Hinckley fragte den Offizier, Ihre Verwandten sind keine Christen. Was wird geschehen, wenn Sie als Christ nach Hause kommen, noch dazu als Mormone? Sein Blick verfinsterte sich und er erwiderte, meine Familie wird enttäuscht sein und was meine Zukunft und meine Karriere betrifft, so bleiben mir vielleicht alle Möglichkeiten verschlossen. Präsident Hinckley fragte dann, sind Sie denn bereit, für das Evangelium einen so hohen Preis zu zahlen? Seine dunklen Augen waren von Tränen feucht, als er mit einer Frage antwortete, es ist wahr, oder? Präsident Hinckley antwortete, ja, es ist wahr. Woraufhin der Offizier erwiderte, was ist dann noch wichtig? All die Jahre habe ich über diese Worte nachgedacht. Es ist wahr, oder? Was ist dann noch wichtig? Die Sache, in der wir tätig sind, ist wahr. Wir achten den Glauben unserer Freunde und Nachbarn. Wir alle sind Söhne und Töchter Gottes. Wir können viel von anderen gläubigen und tugendhaften Männern und Frauen lernen, wie Präsident Faust uns das heute gesagt hat. Wir wissen aber, dass Jesus der Christus ist. Er ist auferstanden. Das Priestertum Gottes ist in unserer Zeit durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt worden. Wir haben die Gabe des Heiligen Geistes. Das Buch Mormon ist genau das, was wir von ihm behaupten. Die Verheißungen des Tempels sind gewiss. Der Herr selbst hat die einzigartige Mission der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, verkündet, nämlich, dass sie der Welt ein Licht und ein Bote sei, den Weg vor ihm zu bereiten, während das Evangelium bis an die Enden der Erde hinrollen wird. Es ist wahr, oder? Was ist dann noch wichtig? Natürlich ist für jeden von uns etwas anderes wichtig. Als ich mit 21 Jahren Präsident Hinckleys Ansprache hörte, musste ich mich ernsthaft meinem Studium widmen. Ich brauchte eine Arbeit, um mein Studium zu finanzieren, musste irgendwie herausfinden, wie ich eine bestimmte junge Frau davon überzeugen konnte, dass sie es mit mir versuchen sollte, und ging weiteren sinnvollen Beschäftigungen nach. Wie finden wir uns in all dem, was von Bedeutung ist, zurecht? Wir vereinfachen und klären unsere Sichtweise. Manches ist schlecht und muss gemieden werden. Manches ist schön, manches ist wichtig und manches ist absolut unerlässlich. Der Retter hat gesagt, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Glaube ist nicht nur ein Gefühl. Glaube ist eine Entscheidung. Durch Gebet, Studium, Gehorsam und Bündnisse entwickeln und stärken wir unseren Glauben. Unsere Überzeugung vom Erretter und von seinem Werk in den letzten Tagen wird zu einer starken Lupe, durch die wir alles andere beurteilen. Wenn wir dann von den Feuerproben im Leben stehen, wie Elder Oaks gesagt hat, haben wir die Kraft, den richtigen Weg einzuschlagen. Präsident Hinckley hat das so ausgedrückt: Wenn jemand durch eine starke Überzeugung von der Wahrheit motiviert wird, so übt er sich nicht in Selbstdisziplin, weil die Kirche es von ihm fordert, sondern wegen der Erkenntnis, die er im Herzen trägt. Sind wir ausreichend motiviert durch eine starke Überzeugung von der Wahrheit? Spiegeln unsere Entscheidungen diese Beweggründe wider? Werden wir zu dem Menschen, der wir sein wollen? Es ist wahr, oder? Was ist dann noch wichtig? Wir wissen, was richtig ist. Vor ein paar Jahren waren Kathy, meine Frau, bei unseren 4 Enkelkindern, während deren Eltern fort waren. Unser 4-jähriger Enkel gab seinem kleinen Bruder einen kräftigen Schubs. Nachdem Kathy das weinende Kind getröstet hatte, wandte sie sich dem 4-jährigen zu und fragte bedächtig: Warum schubst du deinen kleinen Bruder? Er schaute seine Großmutter an und antwortete: Omi, es tut mir leid. Ich habe meinen WDR-Ring verloren und kann jetzt nicht das Rechte wählen. Wir müssen vorsichtig sein, denn Ausreden können unseren Fortschritt behindern. Im Herzen der Heiligen der letzten Tage ist unter den Völkern und Kulturen in der ganzen Welt eine starke Überzeugung von der Wahrheit zu finden. Diese Glaubensstärke bringt das Werk des Gottesreiches voran. Vor vielen Jahren standen meine Frau und ich einer tapferen Schwester in Frankreich bei, als ihr Mann, der noch keine 40 Jahre alt war, verstarb. Der Verantwortung, ihre 4 kleinen Kinder allein in Rechtschaffenheit zu belehren und zu führen, schien sie nicht gewachsen. Und doch haben 16 Jahre später ihre 3 Söhne eine Mission erfüllt und ihre Tochter hat im Tempel geheiratet. Ich kenne einen Bruder in Brasilien, der sich mit 16 Jahren als einziger in seiner Familie der Kirche anschloss. Als es Zeit für ihn war, auf Mission zu gehen, waren seine Eltern dagegen. Während seiner Mission hörte er nichts von ihnen und als er zurückkam, wohnte er bei der Familie seines Bischofs. Aber die Geschichte hat ein glückliches Ende. Denn jetzt hat er eine wunderbare Familie und arbeitet als Zahnarzt. Und seine Eltern wünschten sich, er könnte seine Brüder dazu bewegen, dass auch sie sich für die Kirche interessieren. Ich kenne einen Bruder in Lateinamerika, der nach seiner Taufe beschloss, dass er nicht nur seinen Zehnten, sondern auch seine Steuern ehrlich zahlen wollte. Etwas, was seine Konkurrenten nicht taten. Der Herr segnete ihn für seine Ehrlichkeit. Viele Opfer werden im Stillen gebracht. Der zurückgekehrte Missionar, der seine Pflicht, einen Partner für die Ewigkeit zu finden, nicht aufschiebt, die gute Frau, die sich Kinder wünscht und ihr Leben damit zubringt, diese liebevoll in der Wahrheit aufzuziehen, die Familie, die den geistig abstumpfenden Einfluss der Medien und des Internets mit Bedacht einschreckt, der Mann und die Frau, die mehr Zeit dafür finden, gemeinsam im Tempel zu sein. Auch Kinder können diese Lupe des Glaubens entwickeln. Vor kurzem habe ich Jugendliche in Seoul kennengelernt, die aufgrund eines strengen Stundenplans erst sehr spät abends nach Hause kommen und doch an 5 Tagen in der Woche morgens um 6 Uhr am Seminar teilnehmen. Ich weiß von einem 8-jährigen Baseballspieler, einem Star in seiner Mannschaft, der seinem Trainer von sich aus erklärte, dass er nicht am Endspiel teilnehmen könne, weil es an einem Sonntag stattfinden sollte. Viele der stillen Taten, die tiefem Glauben entspringen, sind nur Gott bekannt. Aber sie sind im Himmel aufgezeichnet. Es ist wahr, oder? Was ist dann noch wichtig? Der Erretter hat gesagt, euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Ich bezeuge, dass dies wahr ist und dass es tatsächlich wichtig ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
I love the Book of Mormon.
Ich liebe das Buch Mormon. Es erzählt wunderbare Geschichten für Kinder jeden Alters. Vor allem aber enthält es zeitlose Lektionen, die sich oft in PV-Liedern wiederfinden. Eine wunderbare Lektion findet sich beispielsweise in dem Lied über die Söhne von Helaman. Wir singen, wie die jungen Söhne von Helaman sind wir von klein auf belehrt. Viele von uns können auch von sich sagen, wie einst ins Nephi sind wir belehrt von unseren Eltern. Meine heutige Botschaft richtet sich an alle, die Mitglieder der ersten Generation sind und durchaus auch von guten Eltern stammen, jedoch zu Hause nicht im Evangelium unterwiesen worden sind. Sie sind vielleicht nicht wie die Söhne Helamans, die ihre Mütter gelehrt hatten, dass Gott sie befreien werde, sondern eher wie deren Eltern, das Volk Ammon, das nicht im Glauben aufwuchs. Vielleicht ist ein kurzer Überblick über die Geschichte des Volkes Ammon hilfreich. Sie waren Lamaniten, die von Ammon, Aaron und anderen im Evangelium unterwiesen wurden. Als diese Lamaniten das Evangelium annahmen, wurden sie Anti-Nephi-Lehier und später das Volk Ammon genannt. Die Söhne des Volkes Ammon waren das Heer Helamans, das gemeinsam mit anderen gegen die nicht bekehrten Lamaniten kämpfte. Die Stärke der Söhne Helamans rührte also in erster Linie von ihren Eltern her, die das Volk Ammon waren. Sie waren es, die durch die Heiligen Schriften das Evangelium kennengelernt hatten. Sie waren es, die die Macht des Gebets kennengelernt hatten. Und sie waren es, die Bündnisse mit dem Herrn geschlossen und eingehalten hatten. Und so wie es bei diesem Volk begann, beginnt es auch bei ihnen. Als Mitglieder der ersten Generation sind Sie diejenigen, die den Kreislauf in Gang setzen, die nächste Generation zu unterweisen und zu stärken. Aaron, der ein großartiger Missionar war, nutzte die Heiligen Schriften, um den König der Lamaniten und das Volk Ammon über Glauben und Umkehr sowie über Jesus Christus und den Plan des Glücklichseins zu unterweisen. Auch heute noch stärkt das Lesen und Studieren der Heiligen Schriften unseren Glauben, hilft uns, Versuchungen zu widerstehen und ermöglicht es uns, dem himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus näher zu kommen. Das Lesen der Schriften kann für jeden von uns auch eine Herausforderung darstellen. Präsident Boyd K. Packer berichtet von seinen ersten Versuchen als Teenager, das Buch Mormons zu lesen. Er sagte, ich schlug es auf und las, ich, Nephi, stamme von guten Eltern. Es war interessant. Ich kam damit zurecht, bis ich zu den Jesaja-Kapiteln gelangte. Ein paar Monate später nahm ich mir dann erneut vor, das Buch Mormon zu lesen. Ich las, ich, Nephi, stamme von guten Eltern. Doch jedes Mal blieb ich an dieser Barriere mit den Jesaja-Kapiteln hängen. Schließlich nahm ich mir vor, sie zu lesen. Und selbstverständlich las Präsident Packer sie. Beharrlichkeit ist der Schlüssel. Mit jedem Schriftstudium gewinnen unbekannte Wörter mehr an Bedeutung. Sie können von Helden und großartigen, mutigen Taten lesen. Sie können die liebevolle Barmherzigkeit des Herrn kennenlernen. Und vor allem können sie die Liebe Gottes spüren und erkennen, dass Jesus Christus unser Erretter ist. Das Gebet ist ein weiteres Mittel, um Glauben aufzubauen. Als der König der Lamaniten wissen wollte, was er tun musste, um die Freude des Evangeliums zu spüren, betete er zum Herrn. Auch uns ist verheißen, dass uns gegeben wird, wenn wir bitten. Stanley war ein 19-jähriger Untersucher in Hongkong. Er war vom Evangelium begeistert und wollte sich taufen lassen, bis seine Freunde die Kirche kritisierten. Er traf sich mit den Missionaren. Sie bezeugten ihm, dass er Gott so viel bedeutete, dass er eine Antwort auf sein Gebet erhalten werde. Sie forderten ihn auf, niederzuknien und den himmlischen Vater zu fragen, ob diese Lehren wahr seien. Zunächst sprach der eine Mitarbeiter, anschließend der andere ein kurzes Gebet. Dann betete Stanley. Als er sein demütiges Gebet beendet hatte, fragten sie ihn, Stanley, wie fühlen Sie sich? Langsam hob er den Kopf und antwortete, fast flüsternd, Taufe, Taufe. Schließlich wächst der Glaube auch dadurch, dass man Bündnisse eingeht und hält. Das Volk Ammon schwor, dass sie statt das Blut ihrer Brüder zu vergießen, lieber ihr eigenes Leben hingeben wollten. Wenn wir getauft werden und den Namen Christi auf uns nehmen, gehen wir Bündnisse ein. Wenn wir vom Abendmahl nehmen, denken wir an diese Bündnisse. Wenn wir diese Bündnisse halten, können wir den Heiligen Geist als ständigen Begleiter bei uns haben. Es ist der Heilige Geist, der Beistand, der uns alles lehren wird. Eine Schwester in Mexiko-Stadt war 16 Jahre alt, als die Missionare an ihre Tür klopften. Als sie mit dem Geist lehrten, sagt sie, schien es, als hätten sie die Binden von meinen Augen genommen und als würde Herr meinen Verstand erleuchten. Das Wort Gottes und meine Gebete gaben mir die Kraft, die nächste Schwierigkeit zu meistern, nämlich meinem Vater gegenüberzutreten. Als ich wegen meiner Taufe von meiner Familie Ablehnung erfuhr, stärkte mich der Geist des Herrn, indem er mir zuflüsterte, weiter so, geh weiter. Einige deiner Verwandten werden sich der Kirche anschließen. Die Heiligen Schriften, das Gebet und die Bündnisse, die wir eingehen und halten, haben nicht nur dem Volk Ammon geholfen, sondern auch Mitgliedern der ersten Generation in aller Welt, auch mir. Obgleich ich von guten Eltern stamme, wurde ich nämlich nicht zu Hause im Evangelium unterwiesen. Meine Eltern vermittelten mir doch sittliche Werte und ethisches Verhalten. Ich weiß noch, wie mein Vater, der kein Mitglied der Kirche war, mir half, meine erste Ansprache vorzubereiten, die ich in der Kirche hielt. Das mir zugewiesene Thema war Ehrlichkeit. Und anstatt den 13. Glaubensartikel zu zitieren, verwendeten wir ein Beispiel von einem Mann, der den Spitznamen der ehrliche Abe hatte. Es blieb den PV-Lehrkräften, JD-Führerinnen und Priestertumsführenden überlassen, mich im Evangelium zu unterweisen. Als ich 7 Jahre alt war, sprach meine Lehrerin in der Junior-Sonntagsschule mit uns über das Gebet und ich wollte beten. Sie sprach mit uns über den Zehnten und ich wollte den Zehnten zahlen. Sie sprach mit uns über das Fasten und, nun ja, ich war erst 7 Jahre alt. Deshalb wollte ich nicht fasten. Aber als sie mit uns über die Taufe sprach, wollte ich getauft werden. Ich bin dankbar für meine guten Eltern, die mich in meiner Entscheidung unterstützt haben und später ebenfalls Mitglieder der Kirche wurden. Das Volk Ammon lebte das Evangelium und sie waren fest im Glauben an Christus, ja, bis ans Ende. Es begann mit ihnen und es beginnt mit uns. Als Mitglieder der ersten Generation, die ein Zeugnis erlangt haben, haben wir nun die Verantwortung, die Kinder von heute zu lehren. Wir müssen sie bei uns zu Hause und in unseren Klassen unterweisen. Wir müssen sie das Wort Gottes aus den Heiligen Schriften lehren. Wir müssen sie die Macht des Gebets lehren und wir müssen ihnen die Segnungen aufzeigen, die damit verbunden sind, dass wir Bündnisse schließen und einhalten. Und wenn wir sie unterweisen, können sie sagen, wie die jungen Söhne von Helaman sind wir von klein auf belehrt. Verkünden als des Herrn Missionare die Wahrheit bald auf der Erde. Im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir and congregation.
Der Chor und die Versammelten singen jetzt Hoch auf des Berges Höhen, Nummer 4 im deutschen Gesangbuch. Nach dem Lied hören wir von Elder Glenn L. Pace von den 70ern und Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der 12 Apostel. Danach singt der Chor For he shall give his angels to watch over thee, gefolgt von When faith endures.
We'll all sing.
Jetzt singen wir alle.
This is the
177. Dies ist die 177. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Vor einiger Zeit hatte ich ein sehr schönes Gespräch mit einer beeindruckenden 16-jährigen jungen Dame. Ich fand heraus, dass in ihrer Schule das einzige Mitglied der Kirche war. Ich fragte sie, was ist die größte Herausforderung für dich als einziges Mitglied? Nachdenklich gab sie eine kluge Antwort. Wenn man glaubt, dass etwas richtig ist, obwohl alle anderen glauben, dass es falsch ist. Und wenn man glaubt, dass etwas falsch ist, obwohl alle anderen glauben, dass es richtig ist. Ich stellte ihr eine zweite Frage. Weißt du, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes ist? Sie erwiderte, ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher. Heute Morgen möchte ich die Jugendlichen in der ganzen Kirche fragen, wisst ihr es? Ich wusste zum ersten Mal, dass ich ein Zeugnis hatte von Joseph Smith, als ich gerade 11 Jahre alt war und meine Eltern mit mir zum Tempelplatz in Salt Lake City fuhren. Meine liebste Beschäftigung war es, alles zu sammeln, was es gratis gab. Ich entwickelte viel Geschick bei dieser Tätigkeit. Ich fragte, ist das da gratis? War die Antwort positiv? Streckte ich 11 Jahre alter Junge die Hand aus und sagte, danke. Ist das da auch gratis? Danke. Manchmal hieß es aber auch, nein, tut mir leid, das kostet 5 Cent. Davon völlig unberührt, senkte ich meinen Kopf zum Zeichen meiner großen Enttäuschung und sagte, oh, diese Broschüre wollte ich doch schon immer lesen. Aber ich habe gar kein Geld dabei. Danke. Es klappte jedes Mal. Die Wahrheit ist, ich las sie nie, ich sammelte sie nur. Auf dieser Fahrt jedoch saß ich allein in unserem 48er Chevrolet und wartete auf meine Eltern. Unvermeidlich wurde mir langweilig. In meiner Verzweiflung sah ich auf den Sitz hinunter und bemerkte meinen Stapel kostenloser Sachen. Ich griff mir eine Broschüre mit dem Titel »Joseph Smith erzählt seine eigene Geschichte« und fing an zu lesen. Ich war wie gebannt und voller Freude. Als ich sie durchgelesen hatte, erhaschte ich mein Spiegelbild im Rückspiegel und stellte überrascht fest, dass ich weinte. Damals habe ich das nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich es. Ich hatte ein Zeugnis des Geistes verspürt. Meine Eltern waren nicht da, meine Schwester war nicht da, meine PV-Lehrerin war nicht da, nur ich und der Heilige Geist. So etwas kann auch euch passieren, und wahrscheinlich habt ihr bereits etwas Ähnliches erlebt. Wenn ihr danach strebt, ein Zeugnis zu erhalten, erwarten diejenigen von euch, die in die Kirche hineingeboren wurden, vielleicht eine außergewöhnliche geistige Empfindung, die anders ist als alles, was ihr bisher gefühlt habt. Vielleicht habt ihr gehört, wie Bekehrte von ihrer Bekehrung Zeugnis gegeben haben und fragt euch, ob ihr etwas verpasst habt. Es kommt ihnen ja unter anderem deshalb so außergewöhnlich vor, weil es neu für sie ist. Ihr habt aber euer ganzes Leben lang genau dieselben Gefühle gehabt, beim Familienabend, in Zeugnisversammlungen für Jugendliche, im Seminarklassen, beim Lesen in den Heiligen Schriften, bei vielen anderen Gelegenheiten. Unsere Missionare lernen, wie man Untersuchern hilft, dass sie es merken, wenn sie den Heiligen Geist verspüren. Ich erinnere mich, dass ich bei zahlreichen Gelegenheiten mitten in einem intensiven geistigen Gespräch innehielt und sagte, lassen Sie uns eine kleine Pause machen und über das sprechen, was Sie gerade empfinden. Sie haben das Gefühl, als würden wir Sie an etwas erinnern, was Sie vergessen hatten. Sie spüren, dass wir Ihnen die Wahrheit sagen. Sie verspüren Frieden. Sie spüren den Heiligen Geist. Ich kann mich daran erinnern, wie ich eine äußerst intelligente Frau belehrte, der es schwer fiel, etwas zu akzeptieren, bevor sie sich nicht ausnahmslos alle Unklarheiten beseitigt hatte. Endlich hörten wir sie jedoch sagen, ich kann dieses Gefühl nicht länger leugnen. Sie schloss sich der Kirche an und war in den nächsten Jahren sehr glücklich. Aber mit der Zeit ließ sie ihre intellektuellen Zweifel wieder hochkommen und schließlich verließ sie die Kirche. 15 Jahre vergingen, da besuchte sie mich und meine Familie. Wir gingen mit ihr zum Tempelplatz. Als wir den kreisförmigen Aufgang hinaufgingen, der zu der Statue des Erlösers führt, hielt sie an und sagte unter Tränen: Jetzt habe ich dieses Gefühl wieder. Im Herzen sehne ich mich immer noch nach dem, was mein Verstand nicht akzeptiert. Wenn man es einmal gespürt hat, kann man es nie wieder vergessen. Geistige Zeugnisse werden denen, die geistigen Erlebnissen ausgesetzt sind, schon in jungen Jahren zuteil. Wir sorgen als Eltern und Lehrer gut dafür, dass ihr wirklich die Regeln und Gebote versteht. Wir könnten euch aber noch besser helfen, ein Zeugnis von den Grundsätzen und der Lehre zu erlangen. Vielleicht könnten wir öfter eine Pause machen, damit ihr lernt, den Geist zu erkennen. Wenn ihr diese Gefühle als das erkennt, was sie sind, wird euer Glaube an sie zunehmen. Bald werdet ihr bemerken, dass ihr geistig einen sechsten Sinn entwickelt habt, der nicht getäuscht werden kann. Im Alter von 11 Jahren wusste ich, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes ist. Ich habe weder Stimmen gehört, noch Engel gesehen, noch sonst etwas in dieser Art. Das, was ich gespürt habe, war jedoch viel zuverlässiger. Mein geistiger Sinn war angesprochen worden. Ich fühlte, wie in meinem Innersten, das vor aller Täuschung geschützt ist, Begeisterung aufkam. Dieser geistige Sinn gerät nur dann in Schwingung, wenn der Heilige Geist ihn anregt. Wie fühlt sich dieses geistige Zeugnis an? Das ist so schwer zu beschreiben wie der Duft einer Rose oder das Lied eines Vogels oder die Schönheit einer Landschaft. Dennoch erkennt ihr es, wenn ihr es wahrnehmt. Die Heiligen Schriften geben uns einigen Einblick in diese Gefühle. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ich werde dir von meinem Geist geben, der dir den Verstand erleuchten wird und der dir die Seele mit Freude erfüllen wird, und dann wirst du wissen. Manchmal ist dieses Gefühl wie eine Erinnerung. Wir haben das Evangelium zuerst in unserem himmlischen Zuhause kennengelernt. Wir sind mit einem Schleier des Vergessens auf diese Erde gekommen. Und doch schlummern in jedem von uns diese Erinnerungen in unserem Geist. Der Heilige Geist kann den Schleier teilen und all dies aus seinem Schlummer wecken. Oft ist meine Reaktion auf eine scheinbar neu gefundene Wahrheit: Oh, daran erinnere ich mich. Der Beistand aber, der Heilige Geist, wird euch an alles erinnern. Meine jungen Brüder und Schwestern, ich fordere euch auf, mit meinen Worten einen Versuch zu machen. Werdet ihr die Geschichte von Joseph Smith lesen und darüber beten? Das Schöne an der Erkenntnis, dass es wahr ist, ist, dass man gleichzeitig weiß, dass Gott Vater und Jesus Christus leben und heute an der Spitze dieser Kirche stehen. Ich habe diese Erkenntnis erlangt, als ich 11 Jahre alt war. Und jetzt stehe ich als ordinierter, besonderer Zeuge Jesu Christi vor euch und bezeuge, dass es wahr ist. Ich bezeuge auch, der Herr möchte, dass ihr wisst, dass es wahr ist. Und er wird euch durch die Macht des Heiligen Geistes kundtun, dass es wahr ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
My brothers and sisters,
meine Brüder und Schwestern, die Bibel
ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass die 4000 Jahre heiliger und weltlicher Geschichte in der Bibel von Propheten, Aposteln und inspirierten Männern der Kirche aufgeschrieben und bewahrt wurden. Es ist ein Wunder, dass wir die machtvolle Lehre, die Grundsätze, die Poesie und die Geschichten der Bibel haben. Vor allem aber ist es ein Wunder, dass ein Bericht des Lebens, des geistlichen Wirkens und der Worte Jesu während des finsteren Mittelalters und durch die Konflikte unzähliger Generationen hindurch bewahrt wurde, so dass wir ihn heute haben können. Es ist ein Wunder, dass die Bibel buchstäblich den bekehrenden, heiligenden Geist Christi enthält, der das Herz der Menschen seit Jahrhunderten gewandelt hat und sie dazu bewegt, zu beten, die richtigen Wege zu finden und sich auf die Suche zu begeben, um den Erretter zu finden. Die Heilige Schrift ist ein guter Name für die Bibel. Sie ist heilig, weil sie Wahrheit lehrt, heilig, weil sie uns mit ihrem Geist wärmt, heilig, weil sie uns lehrt, wie wir Gott erkennen und seinen Umgang mit den Menschen verstehen können, und heilig, weil sie auf jeder Seite vom Herrn Jesus Christus Zeugnis gibt. Abraham Lincoln hat über die Bibel gesagt, dieses großartige Buch ist das beste Geschenk, das Gott dem Menschen gemacht hat. Alles Gute, was der Heiland der Welt gab, wurde durch dieses Buch übermittelt. Hätten wir es nicht, könnten wir richtig und falsch nicht unterscheiden. Es ist kein Zufall, dass wir die Bibel heute haben. Rechtschaffenen Menschen wurde vom Geist eingegeben, sowohl das Heilige, was sie sahen, als auch die inspirierten Worte, die sie hörten und sprachen, aufzuschreiben. Andere hingebungsvolle Menschen wurden dazu bewogen, diese Berichte zu schützen und zu bewahren. Männer wie John Wycliffe, der mutige William Tyndale und Johannes Gutenberg wurden dazu bewogen, gegen viel Widerstand die Bibel in eine Sprache zu übersetzen, die man verstehen konnte, und sie auch als Buch zu veröffentlichen, das die Leute lesen konnten. Ich glaube, dass selbst die Gelehrten von König Jakob bei ihrer Übersetzungsarbeit geistige Eingebungen hatten. Das finstere Mittelalter war finster, weil das Licht des Evangeliums vor den Menschen verborgen war. Es gab keine Apostel oder Propheten, und es gab auch keinen Zugang zur Bibel. Die Geistlichen hielten die heiligen Schriften geheim und unzugänglich für die Menschen. Wir schulden den vielen tapferen Märtyrern und Reformatoren wie Martin Luther, Johann Calvin und Johannes Hus viel, die die Freiheit der Gottesverehrung und den allgemeinen Zugang zu heiligen Büchern forderten. William Tyndale gab sein Leben, weil er so sehr an die Macht der Bibel glaubte. Er sagte, es ist dem Wort Gottes zu eigen, dass es augenblicklich anfängt, den, der es liest oder vernünftig dargelegt bekommt, mit jedem Tag besser zu machen, bis er zu einem vollkommenen Menschen geworden ist. Aufrichtiges, eifriges Studium der Bibel macht uns Stück für Stück besser. Und wir dürfen nie die zahllosen Märtyrer vergessen, die um die Macht dieses Buches wussten und ihr Leben gaben, damit wir in den darin enthaltenen Worten den Weg zu ewigem Glücklichsein und zum Frieden des Reiches unseres Vaters im Himmel finden können. Obwohl die frühen christlichen Reformatoren in vielem übereinstimmten, waren sie sich letztendlich in vielen Punkten der Lehre uneins. Dies führte zur Gründung zahlreicher christlicher Glaubensgemeinschaften. Roger Williams, ein früher Verfechter der Religionsfreiheit, schrieb, es gibt auf Erden weder eine rechtmäßig gegründete Kirche noch irgendjemand, der befugt ist, heilige Handlungen der Kirche zu vollziehen. Das kann es auch erst dann wieder geben, wenn das große Oberhaupt der Kirche, auf dessen Kommen ich warte, neue Apostel sendet. Aber Millionen Menschen sind zum Glauben an Gott und Jesus Christus gekommen, weil sie durch die Bibel nach Wahrheit suchten. Unzählige von ihnen hatten nichts als die Bibel um ihren Glauben zu nähren und zu lenken. Aufgrund der Bemühungen der Reformatoren gelangte die Bibel in jeden Haushalt. Das Wort Gottes wurde am häuslichen Herd der einfachen Leute ebenso wie in den Salons der Wohlhabenden gelesen. Millionen Familien sind in dem Bestreben zusammengekommen, die Kirche Jesu Christi durch das Studium der Bibel zu finden. Darunter befand sich Anfang des 19. Jahrhunderts im nördlichen Teil des Staates New York auch die Familie von Joseph Smith Senior. Einer seiner Söhne war Joseph Smith Junior, der in der Bibel forschte, weil er wissen wollte, welche der vielen Glaubensgemeinschaften die Kirche Jesu Christi war. Er wurde durch die Worte der Bibel dazu angeregt, um mehr geistiges Licht und Erkenntnis von Gott zu beten. Entschlossen, um die in der Heiligen Schrift verheißene Weisheit zu bitten, kniete Joseph in den ersten Frühlingstagen des Jahres 1820 in demütigem Gebet nieder. Oh, welch wunderbares Licht und welch wunderbare Wahrheit wurden an jenem Tag über ihn ausgegossen, als er die herrliche Erscheinung Gottvaters und des Herrn Jesus Christus erblickte. Wieder berief Gott einen Propheten, wie er es in den Tagen Noachs, Abrahams und Moses getan hatte. Wie dankbar sollten wir doch für die Bibel sein. Wir erfahren darin nicht nur vom Leben und den Lehren Christi, wir erfahren auch von seiner Kirche und von seinem Priestertum und von der Organisation, die er einst aufrichtete und die er Kirche Jesu Christi nannte. Wir glauben an diese Kirche. Und wir glauben, dass die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, die gleiche Kirche ist, auf der Erde wiederhergestellt, vollständig und mit der gleichen Organisation und dem gleichen Priestertum. Ohne die Bibel hätten wir damals von seiner Kirche nichts gewusst und wir hätten auch jetzt nicht die Fülle seines Evangeliums. Ich liebe die Bibel. Ich liebe ihre Lehren und Lektionen und ihren Geist. Ich liebe die fesselnden, tiefgründigen Geschichten des Alten Testaments und von seinen großen Propheten, die vom Kommen Jesu Christi Zeugnis gaben. Ich liebe die Reisen und Wunder der Apostel und die Briefe des Paulus im Neuen Testament. Aber am meisten liebe ich die Augenzeugenberichte über die Worte, das Beispiel und das Sühnopfer unseres Erretters, Jesus Christus. Ich liebe die Sichtweise und den Frieden, den wir erlangen, wenn wir die Bibel lesen. Brüder und Schwestern, ich bin sicher, viele von Ihnen haben schon einmal die Leute sagen hören, Mormonen sind keine Christen, weil sie ihre eigene Bibel, das Buch Mormon, haben. Jedem, der diese falsche Vorstellung hegt, sagen wir, dass wir an den Herrn Jesus Christus als unseren Erlöser und den Urheber unseres Heils glauben und dass wir an die Bibel glauben, sie verehren und lieben. Wir haben zusätzliche heilige Schriften, darunter auch das Buch Mormon, aber es belegt die Bibel und ersetzt oder verdrängt sie niemals. Jesus sagte, erforscht die Schriften. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Diese Worte geben all denjenigen Einblick und Inspiration, die aufrichtig danach trachten, die Wahrheit über Jesus Christus zu erfahren und zu verstehen. Die Heiligen Schriften sind reich an Geschichte, Lehre, Erzählungen, Predigten und Zeugnissen, in deren Mittelpunkt letztendlich der ewige Christus und seine irdische und geistige Mission für die Kinder des himmlischen Vaters stehen. Die Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, glauben, dass jede von Gott eingegebene Schrift nützlich ist. Wir lieben die Bibel und andere heilige Schriften. Es mag einige überraschen, denen vielleicht nicht bewusst ist, dass wir an die Bibel als an das offenbarte Wort Gottes glauben. Sie ist eine der Säulen unseres Glaubens, ein machtvoller Zeuge für den Erretter und für den anhaltenden Einfluss Christi im Leben derjenigen, die ihn verehren und ihm folgen. Je mehr wir die Bibel und ihre Lehren lesen und studieren, desto deutlicher erkennen wir das Fundament der Lehren des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi. Wir neigen dazu, die Heiligen Schriften zu lieben, mit denen wir uns beschäftigen. Vielleicht muss unser Studium ausgewogener werden, damit wir alle Heiligen Schriften lieben und alle verstehen. Ich möchte vor allem euch junge Leute bitten, die Bibel nicht abzutun oder abzuwerten. Sie ist ein heiliger Bericht über das Leben unseres Herrn. Die Bibel enthält einige hundert Seiten mehr als alle unsere anderen Schriften zusammen. Sie ist der Fels, auf dem das ganze Christentum ruht. Wir kritisieren oder belächeln niemandes Glaubensansichten. Unsere große Pflicht als Christen besteht darin, alle Söhne und Töchter Gottes an allem teilhaben zu lassen, was er offenbart hat. Diejenigen, die sich dieser Kirche anschließen, geben ihren Glauben an die Bibel nicht auf. Sie stärken ihn. Das Buch Mormon schwächt oder vermindert die Bibel nicht oder macht sie weniger bedeutsam. Im Gegenteil, es vergrößert, erweitert und verherrlicht sie. Es gibt keine Unstimmigkeiten zwischen der Bibel und dem Buch Mormon. Das Buch Mormon gibt Zeugnis von der Bibel, und beide geben Zeugnis von Christus. Das erste Zeugnis für Christus ist das Alte Testament in der Bibel, in dem das Kommen des Erretters, sein großartiges Leben und sein befreiendes Sühnopfer vorhergesagt und prophezeit wird. Das zweite biblische Zeugnis für Christus ist das Neue Testament, das von seiner Geburt, seinem Leben, seinem geistlichen Wirken, seinem Evangelium, seiner Kirche, seinem Sühnopfer und seiner Auferstehung und auch über das Zeugnis seiner Apostel berichtet. Das dritte Zeugnis für Christus ist das Buch Mormon, das ebenfalls das Kommen Christi vorhersagt, den biblischen Bericht über sein errettendes Sühnopfer bestätigt und dann den Besuch des auferstandenen Erlösers auf der anderen Erdhälfte offenbart. Der Untertitel des Buches Mormon, die Aussage, die zur Klärung auf die Titelseite eines jeden Exemplars gedruckt ist, lautet: Ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Jedes dieser drei Zeugnisse ist Teil des großen, unteilbaren, ganz offenbarten Wortes Gottes an seine Kinder. Sie enthalten die Worte Christi, an denen wir uns, wie wir ermahnt wurden, weiden sollen, um würdig für das ewige Leben zu werden. Denjenigen, die glauben, dass ein Teil wichtiger oder wahrer ist als die anderen Teile, entgeht etwas von der Schönheit und Vollständigkeit des Kanons alter heiliger Schrift. Und diejenigen, die glauben, dass die Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, nicht an Jesus Christus oder die Bibel glauben, sollten sich die Zeit nehmen, die Kirche, die Bedeutung ihres Namens und die Macht ihrer Botschaft zu verstehen. Ich staune über jeden, der den Glauben dieser Kirche an die Bibel und unsere Stellung als Christen in Frage stellt. Der Name der Kirche lautet Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei unserer letzten Generalkonferenz hier in diesem Gebäude haben unsere Führer der Kirche an die 200 Mal aus der Bibel zitiert. Diese Kirche ist so organisiert und funktioniert, so wie die Kirche, die Christus und seine Apostel zur Zeit des Neuen Testaments aufgerichtet hatten. Heute sitzen der Prophet und die Apostel des Herrn Jesus Christus hier auf dem Podium. Ich gebe feierlich Zeugnis, dass wir wahre und vollständig überzeugte Anhänger des Herrn und Erretters Jesus Christi und seines durch die Bibel offenbarten Wortes sind. Wir glauben nicht nur an die Bibel, wir bemühen uns, die darin enthaltenen Grundsätze zu befolgen und ihre Botschaft zu lehren. Die Botschaft unserer Missionare ist Christus, sein Evangelium und sein Sühnopfer. Und die Heiligen Schriften sind der Text dieser Botschaft. Wir sagen allen Menschen, wir kommen in aller Liebe auf sie zu und laden sie ein, zu uns zu kommen. Lassen sie uns über alles sprechen, was Gott offenbart hat. Meine Brüder und Schwestern, mögen wir die Macht der Bibel noch vollständiger schätzen und erfassen. Und mögen wir jenen, die nicht unseren Glauben angehören, zu verstehen geben, wie stark unser Glaube an die Bibel als ein Instrument ist, das uns und die ganze Menschheit dazu führt, Jesus Christus als unseren Retter anzunehmen. Das bete ich im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
My beloved brothers and sisters, I'm pleased with the opportunity.
Lieben Brüder und Schwestern, ich freue mich, dass ich heute Morgen zu Ihnen sprechen kann. Ich danke jedem von Ihnen für Ihre Gebete für mich. Ich bin Ihnen dafür sehr, sehr dankbar. In den 49 Jahren, in denen ich Generalautorität bin, habe ich weit über 200 Mal bei einer Generalkonferenz gesprochen. Ich stehe nun in meinem 97. Lebensjahr. Der Wind weht und ich komme mir vor wie das letzte Blatt am Baum. Zurzeit bin ich ziemlich gesund, ungeachtet der Gerüchte, die das Gegenteil behaupten. Erfahrene Ärzte und Krankenschwestern halten mich fit, und manch einer von ihnen wird vielleicht vor mir gehen. Doch im Hinblick auf mein Alter möchte ich Ihnen mein Zeugnis von den grundlegenden Wahrheiten dieses Werkes geben. Ich gestehe, dass ich nicht alles weiß, aber einiges weiß ich mit Bestimmtheit. Von dem, was ich weiß, spreche ich heute Morgen zu Ihnen. Als Kaiser Konstantin zum Christentum bekehrt wurde, erkannte er die Entzweiung unter den Geistlichen über das Wesen der Gottheit. Dem wollte er entgegenwirken, und so versammelte er im Jahr 325 die bedeutendsten Theologen der damaligen Zeit in Nicäa. Jeder Teilnehmer durfte seine Ansichten äußern. Die Auseinandersetzung wurde jedoch immer hitziger. Als man sich nicht einigen konnte, fand man einen Kompromiss. Er wurde als das Nizäische Glaubensbekenntnis bekannt, und die wesentlichen Punkte werden heute von den meisten Christen gläubig aufgesagt. Ich selbst kann es nicht verstehen. Ich finde dieses Glaubensbekenntnis verwirrend. Wie dankbar bin ich doch, dass wir uns, was das Wesen der Gottheit angeht, in dieser Kirche nicht auf eine von Menschen erdachte Aussage verlassen müssen. Unsere Erkenntnis stammt direkt aus dem persönlichen Erlebnis von Joseph Smith, der, obwohl noch ein Junge, mit Gott, dem ewigen Vater und seinem geliebten Sohn, dem auferstandenen Herrn, gesprochen hat. Er kniete in ihrer Gegenwart. Er hörte ihre Stimme und er antwortete ihnen. Jeder von ihnen war eine eigene Person. Kein Wunder, dass er zu seiner Mutter sagte, er hätte herausgefunden, dass ihre Kirche nicht wahr sei. Und deswegen ist eine der allumfassenden Lehren dieser Kirche unser Glaube an Gott, den ewigen Vater. Er ist ein Wesen, ein reales Individuum. Er ist der große Herrscher des Universums, und doch ist er unser Vater und wir sind seine Kinder. Wir beten zu ihm, und diese Gebete sind ein Gespräch zwischen Gott und Mensch. Ich weiß, dass er unsere Gebete erhört und beantwortet. Das kann ich nicht leugnen. Zu oft habe ich erlebt, dass meine Gebete beantwortet wurden. Alma unterwies seinen Sohn Helaman. Er sagte, berate dich mit dem Herrn in allem, was du tust, und er wird dich zum Guten lenken. Ja, wenn du dich zur Nacht niederlegst, so lege dich nieder im Herrn, damit er in deinem Schlaf über dich wache. Und wenn du dich morgens erhebst, so lass dein Herz von Dank erfüllt sein gegen Gott. Und wenn du das alles tust, wirst du am letzten Tag emporgehoben werden. Das Zweite, was ich ebenfalls mit Bestimmtheit weiß, beruht auf der Vision des Propheten Joseph Smiths, nämlich, dass Jesus lebt. Er ist der lebendige Christus. Er ist der Jahwe des Alten und der Messias des Neuen Testaments. Auf Weisung seines Vaters war er der Schöpfer der Erde. Das Johannesevangelium beginnt mit den bezeichnenden Worten: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Beachten Sie vor allem den letzten Vers. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Er war der große Schöpfer. Sein Finger schrieb die Gebote auf dem Berg. Er verließ seine himmlische Heimat und kam zur Erde, geboren unter den bescheidensten Umständen. Während seines kurzen Wirkens heilte er Kranke, gab Blinden ihr Augenlicht, erweckte Tote auf und wies die Schriftgelehrten und Pharisäer zurecht. Er war der einzige vollkommene Mensch auf Erden. Dies alles gehörte zum Plan seines Vaters. Im Garten Gethsemane litt er so sehr, dass er Blut schwitzte, als er seinen Vater anflehte. Aber all das gehörte zu seinem großen Sühnopfer. Er wurde vom Pöbel gefangen genommen und vor Pilatus gebracht, während die Volksmenge laut schreiend seinen Tod verlangte. Er trug das Kreuz, auf dem er starb. Auf Golgotha gab er sein Leben hin und rief aus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sein Leichnam wurde liebevoll in das Grab von Josef aus Arimathea gelegt. Aber nach 3 Tagen, an jenem ersten Ostermorgen, war das Grab leer. Maria aus Magdala sprach mit ihm, und er sprach mit ihr. Er erschien seinen Aposteln. Er ging mit 2 Fremden auf dem Weg nach Emmaus. Und es wird uns berichtet, dass ihn etwa 500 weitere Menschen sahen. Er hat gesagt: Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Infolgedessen erschien er denen, die im Land Überfluss in der westlichen Hemisphäre versammelt waren. Dort lehrte er das Volk, so wie er dies auch in der alten Welt getan hatte. Das ist eingehend im Buch Mormon aufgezeichnet, das als 2. Zeuge für die Göttlichkeit unseres Herrn gilt. Noch einmal, er und sein Vater erschienen dem jungen Joseph Smith. Der Vater deutete auf den Sohn und sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Das nächste, was ich mit Bestimmtheit weiß und wovon ich Zeugnis ablege, ist das Sühnopfer des Herrn Jesus Christus. Ohne es hat das Leben keinen Sinn. Er ist der Schlussstein im Bogen unseres Daseins. Es bestätigt, dass wir gelebt haben, bevor wir in die Sterblichkeit geboren wurden. Die Sterblichkeit ist nur ein Trittstein für ein herrlicheres, künftiges Dasein. Der Kummer des Todes wird durch die verheißene Auferstehung gelindert. Es gäbe kein Weihnachten, wenn es kein Ostern gäbe. Als nächstes spreche ich von den großen Gewissheiten, die die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi gebracht hat. Das ist einmal die Wiederherstellung des Priestertums oder die Vollmacht, die dem Menschen gegeben wurde, im Namen Gottes zu sprechen. Im Priestertum gibt es 2 Abteilungen. Das geringere, auch aaronische Priestertum genannt, wurde von Johannes dem Täufer wiederhergestellt. Die höhere Ordnung des Priestertums, das Melchisedekische, wurde von Petrus, Jakobus und Johannes wiederhergestellt. Als der auferstandene Johannes der Täufer das aaronische Priestertum wiederherstellte, legte er Joseph Smith und Oliver Cowdery die Hände auf und sagte: Euch, meinen Mitknechten, übertrage ich im Namen des Messias das Priestertum Aarons, das die Schlüssel des Dienstes von Engeln und die des Evangeliums der Umkehr und die der Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung innehat. Präsident Wilford Woodruff hat in hohem Alter zu den jungen Männern der Kirche gesprochen. Er sagte: Ich möchte euch die Tatsache einschärfen, dass es nicht entscheidend ist, ob ein Mann Priester oder Apostel ist, wenn er nur seine Berufung groß macht. Ein Priester hat die Schlüssel zum Dienst von Engeln inne. In meinem ganzen Leben als Apostel, 70er oder Ältester, fühlte ich nie so sehr den Schutz des Herrn als zu der Zeit, als ich das Amt eines Priesters innehatte. Das melchisedekische oder höhere Priestertum bevollmächtigt Männern, anderen die Hände aufzulegen und sie zu segnen. Sie segnen die Kranken, so wie Jakobus im Neuen Testament gesagt hat. Ist einer von euch krank? Dann rufe er die Ältesten der Kirche zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und zum Abschluss erwähne ich die Segnungen, die wir durch das Haus des Herrn bekommen und die wir der Wiederherstellung des Evangeliums aus alter Zeit verdanken. Diese Tempel, deren Anzahl wir in den letzten Jahren sehr vergrößert haben, bringen uns Segnungen, die man sonst nirgends finden kann. Alles, was in diesem heiligen Haus geschieht, hat mit der ewigen Natur des Menschen zu tun. Hier werden Ehemann und Ehefrau und Kinder für alle Ewigkeit als Familie aneinander gesiegelt. Die Ehe besteht nicht, bis der Tod euch scheidet. Sie ist für immer, wenn die Beteiligten so leben, dass sie dieser Segnung würdig sind. Am bemerkenswertesten ist, dass die Vollmacht gibt, stellvertretende Arbeit im Haus des Herrn zu leisten. Hier werden heilige Handlungen stellvertretend für Verstorbene vollzogen, die nicht die Möglichkeit hatten, sie zu Lebzeiten zu empfangen. Vor kurzem hörte ich von einer Witwe in Idaho Falls. 15 Jahre lang diente sie als Stellvertreterin im Idaho Falls, Idaho Temple, wodurch 20.000 Personen das Endowment empfangen konnten. Das 20.000. Endowment empfing sie an einem Freitag. Am Samstag machte sie weitere 5. In der darauffolgenden Woche verstarb sie. Denken Sie kurz darüber nach, was diese wunderbare Frau getan hat. Sie vollzog das Endowment stellvertretend für so viele Menschen, wie heute Morgen in diesem Konferenzzentrum versammelt sind. Denken Sie an die Begrüßung, die Sie wohl auf der anderen Seite erwartet. Nun, Brüder und Schwestern, dies ist mein Zeugnis, das ich Ihnen heute gebe. Gott segne Sie, die treuen Heiligen der letzten Tage, einen jeden von Ihnen. Mögen in Ihrer Familie Friede und Liebe herrschen und mögen Glaube und Gebet Sie in allen Ihren Unternehmungen führen. Das erbitte ich demütig im heiligen Namen Jesu Christi. Amen. Wir drücken unseren Dank aus für die schöne Musik die der Tabernakelchor heute Morgen dargeboten hat, und bedanken uns auch ganz herzlich bei allen, die auf irgendeine Weise bei dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Der Chor singt jetzt das Lied »O mein Vater«. Danach spricht Elder Won Yong Ko von den 70ern das Schlussgebet. Die abschließende Versammlung dieser Konferenz beginnt dann um 14 Uhr heute Nachmittag.
Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel, wir sind sehr dankbar für diese herrliche Konferenz und für deinen Geist, den wir hier in den vielen Lehren und in den Zeugnissen gespürt haben, die wir von deinem guten Propheten und von den wunderbaren Führern gehört haben. Bitte hilf uns, das im täglichen Leben umzusetzen. Und bitte segne auch weiterhin beständig unsere Führer. Das bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the
177. Dies war eine Übertragung von der 177. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt.